SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Die Sonderermittler der EU finden genügend Beweise. Im Kosovo-Konflikt hat die UCK Kriegsverbrechen begangen. Und wieder schließt die UBS seine juristische Baustelle auf der Weltkarte. Dieses Mal in Deutschland. Doch was ist mit Frankreich, Herr Ermotti?
Wir haben immer gesagt, wir sind sehr fokussiert, unsere Vergangenheitsprobleme zu lösen, wenn auf eine faire Basis. Aber wir können uns nicht erpressen lassen.
Die Gefahr von Überschwemmungen ist nicht gebannt. Bereits für morgen sind wieder intensive Regenfälle vorausgesagt. Um 13 Uhr Michael Törja, einst Banker, jetzt Autor. Und als solcher konfrontiert mit der Tatsache, dass die ersten 200 Seiten harte Arbeit sind.
Ich finde am Anfang auch immer einen Haufen Ausreden, um jetzt nicht gerade sofort anfangen. Plötzlich fange ich an, Kästen räumen und Scheiben putzen und so, was ich sonst nie mache.
Michael Törja, Teil 2 im Kriminal 1x1 um 1. Rendezvous mit Simon Loy. Guten Mittag. Die Kosovo-Befreiungsarmee UCK hat Ende der 1990er Jahre Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Zu diesem Schluss kommt eine Sonderkommission der EU, angeführt vom US-Staatsanwalt Clint Williamson. Damit ist der Weg frei für einen Kriegsverbrecherprozess. Auslandredaktor Christoph Wüthrich.
Es ist nicht irgendjemand, der im Mittelpunkt des Verdachts steht, sondern Hashim Thaçi, der frühere Anführer der UCK, der Kosovo-Befreiungsarmee und jetziger Regierungschef des unabhängigen Kosovo. Entsprechend nervös hat man dort das Resultat der Ermittlungen von Staatsanwalt Williamson erwartet. Williamson hat jetzt aber keine Namen genannt, wer in der UCK-Führung für die Verbrechen verantwortlich ist und wer angeklagt werden soll. Er machte aber klar, wofür bestimmte UCK-Leute bald vor Gericht zur Rechenschaft gezogen werden sollen.
Certain elements of the KLA intentionally targeted the minority population with acts of persecution that included unlawful killings, abductions.
Bestimmte Kreise innerhalb der UCK haben die Minderheitsbevölkerung der Serben und Roma gezielt verfolgt, sagte Williamson in Brüssel, nachdem seine Kommission während 2,5 Jahren Hunderte von Zeugen befragt hat. Es habe ethnische Säuberungen gegeben, Leute seien getötet, entführt und in illegale Lager in Kosovo und Albanien eingesperrt worden. Williamson bestätigte damit im Wesentlichen den Bericht des Schweizer Ermittlers Dick Marty, den dieser für den Europarat verfasst hat. Zum Vorwurf, UCK-Leute hätten ihren Opfern Organe entnommen und zu Transplantationszwecken verkauft, sagte Williamson, es gebe Beweise dafür, dass eine Handvoll Menschen Opfer dieses Verbrechens geworden sei. Seine Kommission werde weiter mit aller Kraft nach Beweisen suchen. Im Moment reichten diese aber, anders als bei den anderen Kriegsverbrechen, nicht aus für eine Anklage. Wer für welche Verbrechen angeklagt werden soll, will Williamsons Kommission erst bekannt geben, wenn das neu geschaffene Sondertribunal für Kosovo seine Arbeit aufnimmt, voraussichtlich nächstes Jahr.
Und wir fragen nach, was bedeuten diese Fakten für den Kosovo? Doch zuerst die Nachrichten mit Kevin Kahannes und die beginnen mit einer Übersicht über die Unwetter in der Schweiz.
Die Hochwassersituation bleibt angespannt, obwohl der Regen nachgelassen hat. Bereits ab morgen Mittag sagen die Meteorologen wieder intensive Regenfälle voraus. Am Abend und in der Nacht war es insbesondere in den Kantonen Bern, Luzern, St. Gallen und Appenzell-Ausserrhoden zu neuen Überschwemmungen und Erdrutschen gekommen. Vielerorts standen und stehen Feuerwehren im Einsatz. Allein im Kanton Luzern wird mit Gebäudeschäden von mehr als 1 Million Franken gerechnet. Der Pegelstand zahlreicher Flüsse und Seen ist hoch, so etwa jener des Bielersees. In der Nacht war dessen Abfluss reduziert worden, damit die Aare weniger Wasser führt. Der anhaltende Regen setzt den Schweizer Getreidebauern zu. Nach Angaben der Branchenorganisation Swiss Granum sind 20-30% des bereits geernteten Weizens von schlechter Qualität und eignen sich nur noch als Tierfutter. Ein so hoher Anteil an Weizen von schlechter Qualität komme nur etwa alle 10 Jahre vor. Letztes Jahr haben in der Schweiz fast 1.400 Landwirtschaftsbetriebe aufgeben müssen. Das zeigen Zahlen des Bundesamts für Statistik. Demnach gab es 2013 noch etwas über 55.200 Landwirtschaftsbetriebe, etwa 2,5% weniger als im Jahr zuvor. Auch die Zahl der Beschäftigten auf Bauernhöfen ging zurück. Die landwirtschaftliche Nutzfläche blieb aber stabil. Während viele Betriebe aufgeben mussten, konnten andere dadurch ihre Bauernhöfe vergrößern. Die Großbank UBS hat sich im Steuerstreit mit den deutschen Behörden geeinigt. Die UBS zahlt nach eigenen Angaben in einem Vergleich 300 Millionen Euro. Dafür stellt die Staatsanwaltschaft Bochum die Ermittlungen wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung ein. Die UBS hat am Morgen auch die Zahlen zum zweiten Quartal bekannt gegeben. Sie machte einen Gewinn von knapp 800 Millionen Franken. Der Export von Schweizer Kriegsmaterial ist im ersten Halbjahr erneut zurückgegangen. Nach Angaben der Eidgenössischen Zollverwaltung lieferten Schweizer Firmen von Anfang Januar bis Ende Juni für gut 180 Millionen Franken Rüstungsgüter ins Ausland. In der ersten Hälfte des letzten Jahres hatten die Exporte noch einen Wert von 195 Millionen Franken. Im Gaza-Konflikt ist die Zahl der Opfer weiter gestiegen. Die palästinensische Seite meldet inzwischen über 1.100 Tote, Israel 56. Israel hatte am Abend und in der Nacht die Angriffe auf den Gazastreifen verstärkt. Dabei wurde laut palästinensischen Medienberichten auch das einzige Elektrizitätswerk im Gebiet getroffen. Es stehe in Flammen. Italien stellt Libyen 7 Löschflugzeuge zur Verfügung, um einen Großbrand zu bekämpfen in einem Depot für Benzin und Gas in der Hauptstadt Tripolis. Das teilte die libysche Übergangsregierung mit. Der Brand wütet seit vorletzter Nacht, als ein Treibstofftank von zwei Raketen getroffen wurde, bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Gruppen. Das Wetter. Heute Nachmittag bleibt es in der ganzen Schweiz meist stark bewölkt und es regnet ab und zu. Morgen fällt speziell an den Voralpen erneut kräftiger Regen bei 20 Grad. Im Süden ist es nur noch selten nass und es gibt einige Aufhellungen bei bis zu 25 Grad.
Kosovo Ende der 1990er Jahre, ein Ort der Kriegsverbrechen der Kosovo-Befreiungsarmee UÇK, das ist jetzt klar. Die gefundenen Beweise des EU-Sonderermittlers reichen für einen Prozess wegen Kriegsverbrechen nicht, aber für eine Anklage wegen Organhandels. Walter Müller in Belgrad, wie überraschend sind diese Untersuchungsergebnisse für Sie?
Überraschend sind die Ergebnisse eigentlich nicht, aber sie bringen Klarheit. Sonderstaatsanwalt Clint Williamson hat unterstrichen, dass seine Untersuchung den Bericht von Dick Marty weitgehend bestätigen. Wir wissen jetzt also, dass einige Mitglieder aus der UÇK-Führung für Kriegsverbrechen verantwortlich sind, aber nicht die gesamte Kosovo-Befreiungsarmee. Und wir wissen, dass es in rund 10 Fällen Organhandel gegeben hat und nicht Hunderte, wie oft kolportiert wurde. Aber die Beweise fehlen noch, um auch eine Anklage zu erheben.
Dieser Sonderstaatsanwalt Williamson nennt in seinem Untersuchungsbericht ausdrücklich keine Details und vor allem keine Namen von Schuldigen. Warum tut er das nicht?
Ja, weil wir in einer außerordentlichen Situation sind, die Williamson auch beklagt hat. Die Sonderkommission hat wohl Beweise für Kriegsverbrechen, aber noch kein Gericht, das die Anklagen übernehmen, verhandeln könnte. Deshalb bleiben Namen und Details unter Verschluss. Das Sondertribunal für UÇK-Kriegsverbrechen ist wohl beschlossene Sache, funktioniert aber noch nicht. Williamson hofft, hat er heute gesagt, dass das Tribunal Anfang nächstes Jahr mit der Arbeit beginnen könnte. Das Gericht soll im Ausland tagen, möglicherweise in Holland, funktioniert aber im Rahmen der Kosovo-Gesetzgebung. Und die angestellten Richter und so weiter werden Ausländer sein und nicht Kosovaren.
Die EU-Sonderermittler haben also genügend Material zusammengetragen, um die Schuld der UÇK-Führung zu beweisen. Nun ist ja der kosovarische Regierungschef Thaçi Mitbegründer dieser paramilitärischen UÇK. Was bedeutet das alles für Thaçi? Wird es nun eng für ihn?
Ja, ob es für Thaçi eng wird, können wir noch nicht definitiv sagen. Er steht immer noch unter Generalverdacht, ebenfalls schuldig zu sein. Genauso wie andere Kosovo-Politiker, die vor 15 Jahren in der UÇK-Führung waren. Williamson beschuldigt sie, die UÇK für ihre eigenen kriminellen Zwecke missbraucht zu haben. Das wiegt schwer. Also aus dem Schneider ist Hashim Thaçi noch nicht. Allerdings, er war derjenige, der sich dafür stark gemacht hat, dass das Sondertribunal eingesetzt wird, kommt, was ein Hinweis wäre, dass er sich sicher fühlen könnte.
Im Kosovo ist ja die Regierungsbildung seit den Wahlen vor 7 Wochen blockiert. Walter Müller, welche Konsequenzen hat nun dieser Bericht der EU-Sonderermittler für die Regierungsbildung?
Ja, das heißt nun, dass die Parteien im Kosovo das Problem selber lösen müssen. Denn hätte Williamson Namen genannt, dann hätten diese Politiker keine Chance mehr, an die Regierung zu kommen oder in der Politik zu bleiben. Hashim Thaçi will unbedingt für eine dritte Amtszeit Regierungschef werden, denn seine Partei hat bei den Wahlen vor 7 Wochen am meisten Stimmen bekommen. Aber er hat keine Regierungsmehrheit, er steht alleine da, niemand will mit ihm zusammengehen. Die Opposition hat eine Regierungsmehrheit, neuer Ministerpräsident wird in diesem Fall Ramos Haradinaj, ebenfalls ein ehemaliger UÇK-Kommandant. Totale Blockade. Entscheiden muss jetzt das Verfassungsgericht vom Kosovo. Das sollte bis Mitte August wohl der Fall sein. Also Klarheit von Williamson ist für die Regierungsbildung nicht gekommen.
Einschätzungen von Walter Müller in Belgrad. Vielen Dank. Und so geht's weiter bei uns. Abgang auf dem Ballenberg. Die Museumsleiterin geht nach gut 2 Jahren Knall auf Fall. Dann der Bologna-Bazar.
Die Studierenden, wenn ich frage, wo sind sie, da heißt ja, ich muss noch 10 ETCS-Punkte machen, ich muss noch 15 machen. Da habe ich mich noch nicht daran gewöhnt, dass das wirklich Universität sein soll.
15 Jahre Studienreform in der Schweiz, eine Bilanz. Und die dünne Lackschicht ist schon wieder ab. Burma. Doch zuerst UBS und Rechtsstreit. Diese 2 Wörter gehören eng zusammen. Enger, als es UBS-Chef Sergio Ermotti lieb ist. Die größte Bank der Schweiz konnte zwar aktuell einen Fall wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung beilegen, den Steuerstreit im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen, doch damit ist es noch nicht getan. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
68 Mal kommt das Wort Rechtsstreit im aktuellen Quartalsbericht vor, mindestens auf jeder dritten Seite einmal. Wie ein roter Faden zieht sich das Thema durch den Bericht. Fast alle Konzernbereiche sind betroffen von diesen sogenannten Sonderaufwänden für Rechtsfälle. Insgesamt 250 Millionen Franken hat die UBS im 2. Quartal zusätzlich auf die hohe Kante gelegt, um allfällige Bußen zu begleichen. 360 Millionen Franken zahlt die UBS allein, um sich mit der Staatsanwaltschaft Bochum in Nordrhein-Westfalen zu einigen. Ein Streit, der vor 2 Jahren hohe Wellen warf. In Mannheim läuft ein weiteres derartiges Strafverfahren gegen UBS-Mitarbeiter. Dieses dauert an, aber auch dieses könnte mit einem Vergleich ad acta gelegt werden. Denn auch hier geht es um den Vorwurf, die Bank habe deutschen Steuerzahlern geholfen, ihr Geld vor dem Fiskus zu verstecken. Immer teurer wird es offenbar für eine Schweizer Bank, sich mit den ausländischen Justizbehörden zu einigen. Je länger sie verhandelt, desto höher ist am Schluss der Betrag. Zum Vergleich: Die Konkurrentin Credit Suisse zahlte vor 3 Jahren in Deutschland für ihr Verhalten nur halb so viel Abfindung wie nun die UBS. UBS-Chef Sergio Ermotti räumt ein.
Dass eine gewisse Inflation da ist in diese Abfindungen, ist schon eine Tatsache.
Wer zahlt, zahlt also immer mehr. Doch weit Schlimmeres droht der Bank derzeit in Frankreich. Letzte Woche verlangten dort die Behörden eine Kaution von mehr als 1 Milliarde Euro. Frankreich wirft der UBS Beihilfe zur Steuerflucht und zur Geldwäscherei vor. Die Affäre eskalierte offenbar nur kurz bevor es hätte zu einer gütlichen Einigung kommen können. Konzernchef Ermotti.
Dann ist die Politik reingekommen und das ganze Thema wurde auch politisiert.
Offenbar wollten Regierungsstellen nicht, dass die UBS mit einer moderaten Buße und ohne ein Schuldeingeständnis davonkommt, heißt es in der Branche. Die Schweizer Grossbank will sich nun mit allen Mitteln dagegen wehren, in Frankreich zum Spielball der Politik zu werden.
Wir können uns nicht erpressen lassen und in politisierte Themen reinbringen zu lassen.
Ermotti muss schauen, wie er in Frankreich die Wogen glätten kann. Ein äußerst schwieriges Unterfangen, das Zeit braucht. Zeit, in der der Trend zu immer teureren Rechtsvergleichen anhält.
Jan Baumann hat berichtet. Das Freilichtmuseum Ballenberg bei Brienz im Berner Oberland steht für ein traditionelles Bild der Schweiz. Historische Bauernhäuser, altes Handwerk, Einblicke ins ländliche Leben unserer Vorfahren. Vor 2,5 Jahren übernahm die Historikerin Katrin Rieter den Chefposten auf dem Ballenberg und sie brachte frischen Wind. Offener und mutiger sollte das Freilichtmuseum werden. Doch nun verlässt die Chefin Ballenberg per sofort. Dominik Meyer.
Schon heute ist Katrin Rieder nicht mehr anzutreffen auf dem Ballenberg im Freilichtmuseum mit den rund 100 historischen Bauernhäusern aus der ganzen Schweiz. Gestern hat die Chefin gekündigt, ab sofort ist sie freigestellt. Rieder selbst will sich auf Anfrage nicht äußern. Und Marc Traufer, Vizepräsident des Stiftungsrats, sagt kurz und knapp:
Wir haben eine Vereinbarung getroffen, dass die Kündigungsgründe nicht kommuniziert werden.
Katrin Rieder ist eine bekannte Historikerin. Ihre Forschungen über Kontakte von Berner Burgern zu Sympathisanten der Nationalsozialisten in den 30er Jahren hatten viel Staub aufgewirbelt. Auf dem Ballenberg wollte Rieder modernisieren, die Ausstellungen auffrischen, den Besuchern noch mehr Hintergrundwissen vermitteln. Nicht nur nostalgische Romantik, nicht nur die Schweiz vom Blumeter Trögli wollte sie vermitteln, sondern auch Schattenzeiten, sagte Rieder vor 2 Jahren im Radio SRF.
Wenn man in die Vergangenheit zurückgeht, wenn man an Armut denkt, an Kindersterblichkeit denkt, an die Frage von Lebensmittelknappheit und Migration, das sind Themen, die nicht eine heile Welt darstellen. Und das zeigen wir auch auf dem Ballenberg. In die Richtung möchten wir noch verstärkt gehen.
Damals, vor 2 Jahren, erwartete die neue Chefin aber auch Gegenwind.
Vielleicht liegt es gerade im Widerstand überwinden. Es ist natürlich eine grosse Herausforderung, jetzt den Ballenberg vielleicht neu zu positionieren oder den Ballenberg die Vermittlung zu stärken. Das ist eine gewaltige Herausforderung.
Heute kursieren Gerüchte, dass Rieder einen Machtkampf verloren habe, einen Kampf eben um die Ausrichtung des Freilichtmuseums. Rieder habe für mehr Tiefe und Faktentreue plädiert. Kreise im Stiftungsrat dagegen hätten die Entwicklung bremsen und eher Richtung Erlebnispark gehen wollen. Das schreibt heute die Zeitung Der Bund im Internet.
Das kann ich ganz klar dementieren,
kontert Marc Traufer, der Vizepräsident des Stiftungsrats.
Einen Erlebnispark aus dem Ballenberg zu machen, ist eine haltlose Meldung, das ist nicht Fakt.
Stiftungsrat und Geschäftsleitung seien sich einig in der Strategie, es gäbe jetzt auch keine Änderungen, sagt Traufer. Nichts aber sagt er zur Frage, was die Neue oder der Neue auf dem Ballenberg mitbringen soll. Eines braucht er oder sie ganz sicher, politisches Geschick. Der Ballenberg lebt heute nämlich fast ohne Subventionen. Für die Zukunft aber will das Museum Gelder vom Bund erhalten. Für die nächsten 10 Jahre braucht der Ballenberg 90 Millionen Franken zusätzlich für den Unterhalt der Bauernhäuser und der Ausstellungen.
Rendezvous in 12 Minuten, 13 Uhr. Wer studiert hat, hängt heute nicht mehr das gerahmte Lizenziat an die Wand, sondern den Masterabschluss. Seit 15 Jahren ist das der Fall, seit wir in der Schweiz die sogenannte Bologna-Reform durchführten. Diese hatte zum Ziel, dass die Studiengänge in ganz Europa einheitlich sind und dass die Studierenden deshalb ihr Studium auch in anderen Städten, in anderen Ländern vervollständigen können. Doch wurden diese Ziele in der Schweiz erreicht? Die Einschätzungen gehen weit auseinander. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Markus Müller ist Rechtsprofessor an der Universität Bern. Sein Urteil über die Bologna-Reform fällt negativ aus.
Das Niveau ist tendenziell tiefer. Durch die neue Art des Studiums haben sie eine Breite, aber keine Tiefe. Und in der Praxis zeigt sich dann, dass die Leute in der Methodik sehr große Defizite aufweisen, aber zum Beispiel in der Juristerei dann zu jedem Thema ein bisschen etwas können.
Breite, aber keine Tiefe im Denken bei den Studenten. Heute ist viel stärker geregelt, wie viele und welche Kurse die Studierenden pro Woche besuchen müssen. Es gibt mehr Pflichtstunden, das Studium ist kompakter. Früher dagegen war die Wahlfreiheit größer. Eine Studentin konnte auch nur 5 Stunden pro Woche belegen. Heute sind etwa 25 Wochenstunden die Regel. Und für jeden Kurs gibt es heute Kreditpunkte, sogenannte ETCS. Um sein Studium abschließen zu können, muss jeder Student eine gewisse Zahl Kreditpunkte erreichen. Das führe zu einer richtigen Punktejagd, beobachtet Rechtsprofessor Müller.
Die Studierenden, wenn ich frage, wo sind sie, da heißt ja, ich muss noch 10 ETCS-Punkte machen, ich muss noch 15 machen. Das ist eine Währung, mit der operiert man an der Universität, oder? Da habe ich mich noch nicht daran gewöhnt, dass das wirklich Universität sein soll.
Außerdem habe die Bologna-Reform den Universitäten viel zusätzliche Bürokratie gebracht, weil alle Kurse erfasst und auf ihre Bologna-Konformität geprüft werden müssen. Natürlich spricht Markus Müller nicht stellvertretend für alle Dozenten. Aber nicht viel besser klingt es, wenn man die Studierenden fragt. Lea Oberholzer vom Schweizer Verband der Studierenden sagt, Bologna habe zu einem schlechteren Lernklima an den Schweizer Hochschulen geführt. Und wegen den erhöhten Präsenzzeiten sei das Leben für jene Studentinnen und Studenten schwieriger geworden, die neben dem Studium noch arbeiten müssten.
Es ist nicht mehr flexibel gestaltbar, das Studium, was schlussendlich dazu führt, dass all diese erwerbstätigen Studierenden, da sprechen wir doch von 77%, fast keine Möglichkeit mehr haben, das einigermaßen sinnvoll miteinander kombinieren zu können.
Das klingt alles ernüchternd. Ist das Fazit also, außer Spesen, nichts gewesen? Hier widerspricht der Vertreter der Universitäten. Antonio Loprieno ist Präsident der Rektorenkonferenz der Schweizer Hochschulen. Er bewertet die Reform als Erfolg.
Wie auch das letzte Ergebnis des Reporting, des Monitoring von Bologna zeigt, die Schweizer Studierenden sind mit ihrem Studium ganz zufrieden. Sie denken, dass sie an Universitäten eine positive Erfahrung haben. Insofern kann man durchaus von Erfolg sprechen.
So habe die Bologna-Reform zur erwünschten Vereinheitlichung der Studiengänge geführt. Damit seien die Studienabschlüsse heute europaweit besser vergleichbar. Vor 15 Jahren warben die europäischen Länder mit dem Argument, dass die Reform Austauschsemester im Ausland vereinfachen und fördern werde. Wie die Zahlen zeigen, sind die Studenten heute aber nicht viel mobiler als vor der Reform. Das heisst aber nicht, dass die Reform nichts gebracht habe, sagt Rektor Loprieno. Heute sei es nicht mehr das Ziel, dass alle Studenten für ein Semester ins Ausland gingen, sondern nur jene mit einem konkreten Studienziel.
Man ist zur Erkenntnis gekommen, dass die Mobilität am besten funktioniert, wenn ein Studierender oder eine Studierende irgendwo hingehen, wo etwas Konkretes auf sie wartet. Also man könnte sagen, eine gesteuerte Mobilität ist das, was jetzt anvisiert wird als eine vollkommen freie Mobilität.
Fasst man die Einschätzungen der Rektoren, der Professoren und der Studierenden zusammen, dann wirkt die Erfolgsbilanz nur mittelmäßig. Die Studierendenverbände verlangen denn auch, dass Teile der Reform wieder rückgängig gemacht werden. Das Studium solle wieder flexibler werden, mit weniger Pflichtstunden pro Woche. Doch davon wollen die Schweizer Universitäten nichts wissen. Sie wollen auch in Zukunft straff geführte Studiengänge anbieten.
Alles gut also aus Sicht der Universitäten? Doch nicht ganz, denn der Bachelorabschluss, den die Studierenden heute sozusagen als Preis für das absolvierte Grundstudium bekommen, dieser Bachelor sei inhaltlich noch nicht über alle Zweifel erhaben. Das sagt Antonio Loprieno, der Präsident der Rektorenkonferenz. Ich fragte ihn, ist das Bachelorstudium, wie wir es kennen, also zu wenig wert?
Das Bachelorstudium war bisher lediglich als Vorbereitung auf ein Masterstudium in der gleichen Disziplin verstanden oder in den gleichen Disziplinen. Was wir jetzt anvisieren, ist ein Bachelorstudium, das eine innere Kohärenz, einen inneren Zusammenhalt in sich schon aufweist und ein Studium, das deshalb eine breitere Vielfalt, eine breitere Palette an beruflichen und auch akademischen Möglichkeiten bietet.
Können Sie da ein Beispiel machen, was Sie damit meinen?
Was wir anvisieren, ist zum Beispiel, dass man in den Geistes- und Sozialwissenschaften nicht sehr früh mit einer sehr engen Spezialisierung anfängt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich bin Ägyptologe. Ja. Es macht wahrscheinlich keinen großen Sinn, schon auf Bachelor-Ebene Ägyptologie zu studieren, sondern viel sinnvoller wäre, breitere Perspektiven im Bereich zum Beispiel der Sozialwissenschaften oder der Linguistik oder der Archäologie oder der Geschichte anzubieten und erst auf Master-Ebene dann eine fachliche Spezialisierung anstreben.
Sind die Universitäten denn schon bereit, diese Aufwertung zu vollziehen im Alltag?
Wir haben an Schweizer Universitäten generell, und ich meine zu Recht, die disziplinären Studiengänge privilegiert. Das heißt, wir sind noch sehr stark an einer Ausbildung im Rahmen einer Disziplin schon von Anfang an eingestellt. Es wird jetzt darum gehen, ein bisschen die Kultur an unseren Universitäten allmählich zu ändern. Das heißt, auch die Kolleginnen und Kollegen in den Fakultäten, in den Studiengängen zu überzeugen, Bachelor-Studiengänge zu entwickeln, die generalistischer sind als jene, die wir jetzt haben.
Hat ein Student, der eben diesen aufgewerteten Bachelor gemacht hat, letztlich auch mehr Chancen im Berufsleben, weil er dann auch breiter aufgestellt ist?
wie ein universitärer Abschluss auf dem Arbeitsmarkt rezipiert wird, das ist nicht etwas, das wir vorbestimmen können. Das wird sich ergeben, wenn die ersten Studierenden nach der umgesetzten Reform tatsächlich dann vor einer Entscheidung des Einstiegs in den Arbeitsmarkt stehen. Das ist etwas, was auch vom Fall zu beobachten sein wird. Das sind Prognosen, die wir als Rektoren Schweizer Universitäten nicht im Alleingang vornehmen können.
Aber eine gewisse Praxisnähe muss doch auch in Ihrem Sinne sein.
Vergessen wir nicht, dass das akademische Studium primär nicht den Einstieg in den Arbeitsmarkt anvisiert, sondern eine wissenschaftliche Qualifikation. Die Einbindung von universitären Abschlüssen in den Arbeitsmarkt ist etwas, was eigentlich auch von Fall zu Fall, auch aufgrund der breiten Kompetenzen der Studierenden zu beurteilen sein wird.
Das sagt Antonio Loprieno, ihr vertritt Direktoren der Schweizer Universitäten. Nach Jahrzehnten der Isolation hat Burma vor 3 Jahren damit begonnen, die Fühler nach der Welt auszustrecken. Die Generäle der Junta legten ihre Uniformen ab und begannen, die Politik zu reformieren. Nicht zuletzt aufgrund des internationalen Drucks. Burma wurde zum Liebkind vieler, nicht zuletzt vieler Touristen. Doch hinter der glänzenden Fassade sieht's nicht gut aus. Ein Neubericht der UNO zeigt, punkto Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte macht Burma eher Rückschritte als Fortschritte. Ich fragte unseren Korrespondenten Urs Morf, war es das schon mit der Öffnung des Landes?
Ich denke nicht, dass es das Ende der Demokratisierung ist, aber die geht einfach nicht so schnell vonstatten, wie sich der damals sehr euphorische Westen es sich vorgestellt hatte. Und man sieht halt vor allem einen Punkt, die Verfassung, die vom Militär noch aufoktroyiert worden war, die soll nicht geändert werden. Es geht da vor allem um 2 Punkte. Das eine ist, dass das Militär sich selbst in sämtlichen Parlamentskammern 1/4 der Sitze vorbehält, um eben allfällige Verfassungsänderungen verhindern zu können. Und ein weiterer wichtiger Kernpunkt, der könnte nächstes Jahr zu einem großen Problem werden, vor allem eine Klausel soll nicht geändert werden, die Suu Kyi, die Demokratie-Ikone des Landes, daran hindern würde, nächstes Jahr eben zur Präsidentin gewählt zu werden. Und viele im Volk haben das wahrscheinlich gar noch nicht richtig begriffen. Wenn das dann wirklich so rauskommt nächstes Jahr, dann haben wir echt ein Problem in Burma.
Das heißt, das Militär, das will so an der Macht bleiben?
Das Militär will die Macht weiterhin kontrollieren können. Das Militär hatte von Anfang an bei diesem Demokratisierungsprozess einen Fahrplan vorgegeben und der zielt eben darauf ab, nicht unbedingt eine Demokratie nach westlichem Muster, sondern eine Demokratie, die sie eine starke, kontrollierte Demokratie nennen, in ihrem eigenen Jargon zu errichten. Und da behalten sie sich eben einfach Rechte vor, um im Zweifelsfall in ihren Augen einschreiten zu können.
Was bedeutet diese kontrollierte Demokratie für das burmesische Volk im Alltag?
Nun, es ist so, dass im normalen Alltag in den Städten zumindest heute das Militär meistenteils mehr oder weniger aus den Straßen verschwunden ist. Aber es demonstriert ab und zu einfach wirklich die Macht mit besonderen Anlässen. Das war so zum Beispiel, als auch kürzlich wieder in Burma, in Rangoon auf den Straßen die Cafés rausgestuhlt hatten, um die Fußballturniere zu übertragen. Und das wurde mehrere Tage lang wurde das geduldet und dann plötzlich eines Nachts fuhren überall plötzlich Lastwagen mit Soldaten drauf vor und dann sprang jeweils irgendein Offizier runter mit einem Megafon in der Hand, brüllte etwas Unverständliches und dann waren also wirklich innerhalb von Minuten, ohne dass sich irgendein Widerstand geregt hätte, waren die Gehsteige und die Parkplätze und so wieder freigeräumt. Die Leute hielten sich daran, obwohl es eigentlich absolut unsinnig war. Also es war nicht so, dass etwa der Fußgängerverkehr behindert worden wäre durch diese Fernsehschauerei.
Also man spürt die Regierung, wenn sie es denn will, dass man sie spürt. Umgekehrt gefragt, Urs Morf, was hat sich denn zum Positiven verändert in den letzten 3-4 Jahren?
Ja, es hat sich natürlich schon sehr viel verändert. Also die Pressefreiheit ist nicht total, aber es gibt ganz klar viel mehr Pressefreiheit. Es gibt neue Zeitungen, die erscheinen, die auch kritisch schreiben. Man kann heute auf den Straßen überall Suu-Kyi-Posters verkaufen. Das wäre vor 3 Jahren noch absolut unmöglich gewesen. Und es ist natürlich der Lebensstandard, der in den Städten zumindest wirklich am Steigen begriffen ist. Also es gibt halt einen Tourismusboom, das bringt Arbeitsplätze, es werden neue Hotels gebaut. Es ist mittlerweile sogar so, dass so viele Touristen da sind, dass die Verkehrsinfrastruktur gar nicht mithalten kann. Aber der Lebensstandard der Leute, würde ich sagen, im Allgemeinen ist schon am Steigen. Das ist wirklich eine positive Auswirkung.
Das sagt Urs Morf in Peking. Gleich im 1. und 4. das Kriminal-Einmal-Eins mit dem Krimi-Autor Michael Törrier, der unter anderem erzählt, weshalb er seinen Kommissar Eschenbach nur sehr sparsam beschreibt. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Kevin Gahannes.
Die Kosovo-Befreiungsarmee UÇK hat Ende der 90er Jahre Kriegsverbrechen begangen. Zu diesem Schluss kommt eine Sonderkommission der EU. Damit ist der Weg frei für einen Kriegsverbrecherprozess. Die Hochwassersituation in der Schweiz bleibt angespannt. Zahlreiche Flüsse und Seen führen immer noch viel Wasser. Und bereits ab morgen Mittag soll es wieder intensiv regnen. Fast 1400 Bauernhöfe mussten im letzten Jahr in der Schweiz aufgeben. Entsprechend ging auch die Zahl der Beschäftigten in der Landwirtschaft zurück. Die Nutzfläche blieb aber stabil, weil andere Bauern ihre Höfe vergrößerten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.